Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Jungs haben alles gegeben. Das Minimalziel haben wir erreicht. Enttäuschend ist, dass wir nicht weitergekommen sind. Andererseits, wie gesagt, es gibt kein Abo für Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Das ist so. Das wussten wir als Mannschaft, als wir diesen WM begonnen haben. Aber letztendlich bin ich stolz auf die Leistung der Mannschaft, weil die wirklich bemüht waren und alles aus sich rausgeholt haben.
Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Deutschland scheidet im Viertelfinale aus der Weltmeisterschaft aus. 1:3 gegen die Schweiz. Es gibt kein Abo auf Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Außer für einen Mann, der sieht das sogar in Prag. Jan Schwickerath.
Guten Tag, der Abomeister. Ja, nee, ist wirklich, ne? Also mit so einer Akkreditierung hast du ja für das Abo. Kannst du zu jedem Spiel reingehen. Und natürlich werde ich am Samstag die Halbfinale verfolgen und am Sonntag natürlich auch die Entscheidung spielen.
Ja, und dieses Turnier geht natürlich hier im Podcast weiter, auch wenn Deutschland raus ist. Wir trauern da jetzt auch nicht groß, sondern wir versuchen das einfach einzuordnen, was passiert ist gegen die Schweiz. Ich denke, um es mal kurz zusammenzufassen, wusste vor, dass das so passieren kann und es geht dann auch nach dem Spielverlauf in Ordnung. Hättest du genauso gewinnen können, aber ich denke, die Schweiz verdientermaßen auch im Halbfinale.
Also erstens trauern wir eh nicht und zweitens absolut, Schweiz war die bessere Mannschaft. Erstens war sie halt auch mal dran, darf man ja nicht vergessen, es war ja nicht so, dass diese letzten vier Spiele, die Deutschland da jeweils in K.O.-Phasen gegen die Schweiz gewonnen hat, dass es immer super souveräne Siege waren in den 21, wo die deutsche Mannschaft bis kurz vor Schluss sogar 2-0 zurücklag und dann auch erst nach Penalty-Schießen gewonnen hat. Auch vergangenes Jahr kann es anders laufen, auch Olympia kann anders laufen, 18 und deswegen ist okay, dass die Schweiz mal wieder gewonnen hat, so allein von der grundsätzlichen Geschichte her und im Speziellen natürlich jetzt, wenn wir dieses Spiel angucken, weil in den ersten 30 Minuten waren die Schweizer so dermaßen überlegen, die Deutschen standen neben sich, hatten 6 Torschüsse nach 30 Minuten und das ist einfach ein bisschen wenig.
Die Schweiz spricht immer über die Offensive der Schweiz, die haben ja auch defensiv sehr gut, waren sehr gut gestanden heute. Die haben ein Tor in Unterzahl und die haben ein Empty Net geschossen. Und wir haben im ersten Drittel zu respektvoll gestartet, dass wir Respekt vor der Schweizer Mannschaft hatten. Ja, aber das haben wir waren selber unseren Weg gestanden. Vielleicht ein bisschen zu viel rechts, links anstatt nach Norden haben wir unser Spiel verlangsamt und deren beschleunigt. Das hat die Mannschaft im zweiten Drittel korrigiert. Da haben wir mehr in den Kampf, mehr die Scheiben tief, mehr Forechecking und ein weniger konstruktives Spiel der Schweizer provoziert.
Harold Kreis schaut da eher auf seine Mannschaft. Bernd, ich schaue auch auf die Schweizer, muss auch sagen, hat mich ein bisschen getäuscht, ehrlich gesagt. Vielleicht hat da auch die Gruppenphase das Ganze ein bisschen verzerrt, weil die Schweizer halt echt richtig gute Gegner hatten. Deutschland natürlich auch, aber die Schweiz war auch gegen die guten Gegner drin, hat sogar zwei dieser Partien gewonnen gegen die Tschechen und auch gegen die Finnen und hat gegen die Kanadier nur knapp verloren. Und vielleicht habe ich mich da täuschen lassen, weil ich gesagt habe, ja, die Top-Reihe, die ist schon wirklich top, aber in der Tiefe sehe ich Deutschland stärker. Jetzt macht Bertschi halt 2 Tore, ne? Und das ist jetzt vielleicht, also der hat angefangen als 4. Reihe-Stürmer, ob das jetzt Middle Six ist, keine Ahnung, aber ist halt kein NHL. Aber du hast schon bei vielen Schweizern gesehen, dass die läuferisch einfach sehr, sehr gut sind. Und klar kannst du jetzt sagen, Deutschland war noch nicht drin am Anfang. Aber du musst dann einfach sagen, dass die Schweizer schneller waren und vielleicht auch so ein bisschen die Wettkampfhärte noch besser aus der Gruppenphase mitgebracht haben in dieses Viertelfinale.
Ja, genau. Die zweiten Punkte würde ich auch mal gehen. Aber den ersten weiß ich gar nicht, ob wir den zwingend korrigieren müssen, weil es ging ja nicht nur darum, wie die Schweizer Nationalliga A-Spieler oder National League-Spieler gegen die Großen gespielt haben, sondern die haben ja auch gegen die Kleinen nicht unbedingt viel getroffen. Da war es ja auch meistens eher die Top-Reihe. Und auch gestern war die Top-Reihe entscheidend. Jetzt kann man natürlich sagen, Bertschi hat 2 Tore gemacht, aber wie Harold Kreis richtig gesagt hat, 1 war in Unterzahl, 1 war dann ins leere Tor. Ist ja nicht so, als hätten die bei 5-5, also diese anderen, diese in Anführungszeichen Schweizer Liga-Reihen, als hätten die da komplett die deutsche Mannschaft dominiert. Ne? Also deswegen weiß ich nicht, ob die jetzt durch dieses eine Spiel mehr Tiefe gewonnen haben. Ich finde immer noch, die sind sehr abhängig von ihrer Top-Reihe. Aber diese Reihe ist halt so unglaublich gut. Die kann ja mit jeder Reihe in diesem Turnier mithalten.
Ja. Ich sage trotzdem nochmal Spielplan, ne? Deutschland hatte ja die Großen an Position 2 und 3 jetzt von der Gruppenphase her und dann kamen 4 Spiele gegen ja etwas schwächere Nationen. Das heißt, ich hatte so einen Eindruck, du hast dich erstmal wieder so ein halbes Spiel an dieses Tempo gewöhnen müssen und dann war's eigentlich, dann bist du halt schon im den Rückstand hinterhergelaufen. Also weiß nicht, ob wenn man vielleicht nochmal so ein richtig hartes Spiel hinten raus in der Gruppenphase gehabt hätte, ob dann vielleicht Deutschland besser aufgestellt wäre und vorbereitet gewesen wäre für dieses Spiel gegen die Schweiz.
Also ich glaube schon, dass es ein Faktor gewesen wäre. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass das der entscheidende Faktor war. Ich glaube einfach, wir erleben das, was ich heute in meinem Text für die FAZ geschrieben habe, dass Deutschland so zwischen den Welten wandelt. Ne? Du hast einerseits, bist du mittlerweile wirklich in der Lage, auch mit einem ersatzgeschwächten Team, und das war dieses Team gerade im Verhältnis zur Schweiz, bist du in der Lage, Teams wie Lettland, Kasachstan, Polen, Frankreich wirklich zu dominieren und uns auch gegen die Slowakei zu gewinnen und das nicht unverdient. Aber gegen die Großen reicht es dann halt nicht. Erst recht nicht gegen die traditionell Großen wie die Schweiz und wie Amerika und sowas. Und hättest du vielleicht jetzt noch gegen Tschechien oder Kanada gespielt, wäre es sicherlich auch nicht großartig anders gelaufen. Und da musst du ganz klar sagen, ja, die letzten Jahre waren super erfolgreich, waren die erfolgreichsten überhaupt für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Man darf mal nicht vergessen, wenn Deutschland das Spiel gestern gewonnen hätte, wären das 4 Halbfinals seit 2018 gewesen. 1 bei Olympia und 3 dann bei der WM. Und es wären auch 3 aus 4 WM-Jahren gewesen. Das ist schon alles sehr erfolgreich. Aber natürlich sind das keine Vergleiche auf absolutem Top-Niveau. Den werden wir erst 2026 in Mailand erleben. Dann zur Wahrheit gehört natürlich, sind auch die deutschen Topspieler, sofern sie fit sind, alle dabei. Und da bin ich mal gespannt, wie die deutsche Mannschaft sich schlägt. Ich sehe die da auch nicht chancenlos, aber dann wird sie auch auf dem Niveau eher so was wie die Schweizer jetzt ist. So ein Team, was sehr von einer Reihe abhängig ist. Das wird dann die Reihe sein, wo Leon Dreiseitel spielt. Und deshalb warten wir es doch mal ab, wie weit das deutsche Eishockey überhaupt aktuell steht. So ganz wissen wir es nicht. Wir haben so einen kleinen Eindruck dadurch, wenn natürlich eine Weltmeisterschaft was aussagt. Aber eine absolute Wahrheit werden wir wahrscheinlich erst 2026 kriegen.
Du hast jetzt gerade Schweiz traditionell groß. Ich glaube, du hast die Schweden gemeint jetzt in dem Fall, aber die Schweden als traditionell
genau,
ich meine,
große. Die Schweden genau. Und die Amerikaner. Die Schweiz sind natürlich auch mittlerweile ein großer. Aber ich meine, du musst halt auch irgendwann mal das Ding gewinnen, um wirklich ein großer zu sein oder zumindest regelmäßig ins Finale kommen. Und die Schweizer hatten zwar immer wieder überragende Vorrunden, aber wir dürfen nicht vergessen, das war gestern der erste Halbfinalsieg seit 6 Jahren. Ne?
Wir dominieren niemanden. Wir müssen hart arbeiten um jeden Sieg. Wir müssen hart kämpfen. Das ist uns bewusst. Also auf diesem Niveau dominiert man nicht Mannschaften, wenn man nicht gerade USA, Kanada, Schweden oder irgendwas heißt. Und deshalb, und wir fahren ab mit der Gewissheit, die Mannschaft hat alles gegeben. Unsere Tugend ist harte Arbeit, unsere Tugend ist das Kämpferische. Da finden wir zum Spiel. Und in den ersten 20 Minuten haben wir nicht gleich zu unserem Spiel heute gefunden.
Da hat Harry Kreis nochmal das gesagt, was du auch gesagt hast, über die traditionell Großen gesprochen. Und die Frage war natürlich vorher, die Mannschaften dominiert in der Gruppenphase. Und da hat er dann gleich eingelenkt. Er hat gesagt, nee. Also wir müssen uns alles erarbeiten. Also er ist schon dann auch nochmal einer, der das Ganze einordnet. Und ich denke auch richtig, ja. Also klar hast du deutlich gewonnen in der Gruppenphase gegen Lettland und gegen Kasachstan dominiert. Oder war das irgendwie ausweichend aus deiner Sicht?
Ich fand, das war ausweichend, weil ich fand, du hast natürlich gegen Lettland und gegen Kasachstan dominiert und auch gegen Polen, auch wenn da die Tore relativ spät gefallen sind.
Aber ich meine, er versucht die Erwartungshaltung runterzuschrauben mit dieser Aussage.
Das ist völlig in Ordnung, aber ich verstehe nicht ganz, warum man sich gegen dieses Wort dominiert sträubt, weil wenn du 8-1 gewinnt, hast du eine Mannschaft dominiert. Ende. Und er hat ja auch auf eine andere Frage, ob es denn daran gelegen habe, dass nämlich eben die Schweiz bis auf Timo Meier sozusagen alles dabei hatte, was große Namen hat und die Deutschen eben nicht. Ne? Wir haben sie oft genug aufgezählt, Dreiseitel, Stützle, Seider, Nöbels, Gawanke, was auch immer noch, ne, Kühnacke, Rieder, wen man noch dazu zählen will. Und dann hat er auch gesagt, nee, es hätte damit nichts zu tun, also dass sie deswegen ausgeschieden sind. Und das gehe ich halt auch nicht mit. Denn natürlich ist die deutsche Mannschaft eine völlig andere, wenn sie aus dem Vollen schöpfen kann.
Ja. Musst du vielleicht als Bundestrainer auch sagen, um dich vor die Mannschaft zu stellen.
Ja, genau. Es geht ja darum, den Spielern, die jetzt dabei waren, nicht sozusagen, ihr wart hier irgendwelche Lückenfüller und ihr könnt gar nichts und wir sind froh, wenn die anderen wieder da sind. Das finde ich in Ordnung von Kreis, ne, dass er sich vor die stellt. Aber trotzdem stimmt es halt nicht.
Haben wir leicht kanadisch gefärbtes Deutsch gehört, jetzt hören wir leicht schweizerisch gefärbtes Deutsch.
Weißt du, Verteidigung ist immer eine Sache von 5-6 mit dem Torhüter 6 spielen und unsere Stürmer kommen zurück, unsere Verteidiger spielen hart, auch im dritten Drittel, unsere Stürmer haben Schüsse blockiert und ich glaube, wir wissen was uns erfolgreich macht und das ist eine gute Defensive und ich glaube, das haben wir heute gezeigt.
Ja, und einer der besten Verteidiger des Turniers, Roman Josi, spricht über die Defensive. Übrigens, ab jetzt werden keine Schüsse mehr geblockt, wenn wir über Schüsse blocken, wir sagen blockiert, ja, von Roman Josi. Ja, wir haben viel über die Offensive der Schweizer gesprochen. Natürlich auch mit dem Offensivverteidiger Roman Josi, der wieder 23 Tore in der NHL gemacht hat in der vergangenen Saison. Mit der Reihe Hischier, Niederreiter und Fjalla, die natürlich offensiv groß aufspielt. Aber wir dürfen nicht vergessen, die Schweizer haben jetzt zuletzt im 5 gegen 5 ein Tor kassiert in der Gruppenphase gegen Österreich. Und dazwischen war das Spiel gegen Kanada und ein Viertelfinale. Also, das muss man schon auch sagen.
Und Finnland.
Und Finnland. Und
Tschechien.
Ja, und Finnland und Tschechien. Ja, genau. Ja. Also, ja.
Gegen also insgesamt sind 6 Spiele ohne Gegentor. Tor bei 5 gegen 5. Ich weiß nicht, ob es sowas schon mal gegeben hat bei dem Turnier.
Also das ist richtig, richtig gut. Andererseits ist das Unterzahl nicht so gut. Das einzige Tor für Deutschland war ja auch ein Powerplay-Tor durch Dominik Cahun, wenn es auch kein klassisches war, sondern vom Bulli weg. Also nicht herausgespielt aus der Powerplay-Formation, aber die Schweizer in Unterzahl anfällig. Aber im 5 gegen 5 machen sie es defensiv überragend. Und auch da muss ich sagen, dann mit Josi halt diesen High-End-Spieler, der bei Deutschland gefehlt hat. Und dann können wir vielleicht Terry Kreis auch nochmal hören, der sich natürlich da beim Thema Verteidigung wieder vor seine Mannschaft stellt. Aber auch das können wir, glaube ich, diskutieren.
Es gibt immer wieder Phasen, sage ich mal, wo Länder sich über gewisse Positionen Gedanken machen. Torhüterposition, Schirmerposition, Verteidigerposition. Wir haben sehr gute Verteidiger in der Liga. Wir haben auch sehr gute Verteidiger in der Nationalmannschaft. Und ich sage mal, man kann nicht genug gute Verteidiger haben. Also da wird sicher in Zukunft jetzt bei der Bundestrainerkonferenz nächste Woche Dienstag auch darüber gesprochen. Aber das ist auch ein langer Entwicklungsweg. Das heißt, wir schauen immer, wo können wir uns verbessern, auf welche Position. Aber das ist eine langfristige Entwicklung.
Ja, aber trotzdem weiterhin das Thema. Wir haben ja vor dem Turnier schon mal überlegt, Bernd, wie würde die Einserverteidigung von Deutschland aussehen? Da wäre natürlich auf der rechten Seite noch ein Moritz Seider mit dabei und da wäre noch ein Leon Gawanke auf der rechten Seite mit dabei. Also das sind dann schon zwei Spieler, die fehlen, vor allem wenn auf der anderen Seite ein Roman Josi steht. Und da waren die Schweizer dann sowohl was High-End anbelangt und lass uns die anderen nicht vergessen, ja, so ein Klauser, der neben Josi spielt, was ja auch nicht so einfach ist, neben so einem Topmann zu spielen und dem dann auch den Rücken frei zu halten und mit ihm zu agieren oder Roman Löffel oder Leon Kukan, um nur ein paar zu nennen. Also da waren die Schweizer sicherlich nicht schwächer in der Tiefe und natürlich mit Josi haben sie den besten Spieler in der Verteidigung gehabt.
Ja, genau. Und bei den Deutschen müssen wir auch nicht nur auf die gucken, die dabei waren, sondern die nicht dabei sind, sondern die dabei waren. Ne? Und ich finde nicht, dass einer großartig abgefallen ist, dass jemand ein schlechtes Turnier gespielt hat, aber natürlich ist die Defensive die große Baustelle im deutschen Team. Torhüter finde ich zwar auch nicht absolut High-End, also ich finde nicht, dass Philipp Grubauer wirklich zur absoluten Weltspitze gehört, aber natürlich ist er gut genug, um so ein Turnier zu spielen. Das ist ja auch ganz klar. Und Stürmer brauchen wir gar nicht drüber reden. Wenn da wirklich alles dabei ist, dann ist das eine überragende Offensive. Also ne? Deswegen Verteidiger sind das große Problem. Aber das ist natürlich auch schwierig irgendwie für einen Bundestrainer, weil der ja nicht ausbildet. Das ist ja eine grundsätzliche Sache. Wer bildet Verteidiger aus? Das ist ja eigentlich ein Prozess über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, dass die Vereine das irgendwie umstellen. Oder was heißt umstellen? Ich meine, die sagen ja auch nicht absichtlich, wenn sie guten Verteidiger haben, ja, dich fördern wir jetzt nicht weiter. Vielleicht ist da manchmal einfach Glück, dass einfach der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt so richtig gefördert wird, richtig gesehen wird. Und wenn das mehrmals passiert, dann ist es halt gut. Du hast natürlich grundsätzlich gar nicht die Masse, die andere Nationen haben, wo dann automatisch mehr High-End-Leute rauskommen. Aber ich denke trotzdem, dass man da irgendwie was zumindest forcieren kann. Und das muss der Deutsche Eishockeybund, das müssen die Vereine, das müssen die Landesverbände sich alles überlegen, wie man es irgendwie schafft, bessere Verteidiger auszubilden.
Jetzt haben wir sehr viel allgemein über dieses Viertelfinale gesprochen und über das deutsche Eishockey. Eine Szene möchte ich dann schon nochmal konkret besprechen. Und da geht es um den Check von Andrea Glauser gegen JJ Peterka. Kniecheck oder nicht?
Keine Diskussion.
Es war ein Beinstellen von den Schiedsrichtern so geahndet. Und wir hören erstmal JJ Peterka, was er dazu sagt zu der Situation.
Ich habe die Scheibe gechippt und dann habe ich im letzten Moment noch gesehen, dass der nur den Körper da spielt. Ich habe erst Angst gehabt wegen dem Knie, weil das Knie am Anfang wehgetan hat. Aber dann mit der Zeit ist der Schmerz immer weiter runtergegangen und dann hat der Physio auch das okay gegeben. Das hat mich dann sehr glücklich gemacht.
Also keine Verletzung bei JJ Peterka, aber ich sage, ich habe das Spiel kommentiert.
Humpelt, ne? Er ist schon durch die Mixer gehumpelt, ne, nach dem Spiel, ne, so ist nicht.
Okay, ja gut, da war, also ich dachte, gut, weil er gesagt hat, er konnte belasten und so weiter, okay, er ist gehumpelt, ne? Dann müssen wir da noch ein bisschen abwarten, habe ich nicht gesehen, du hast es gesehen. Ich habe den Check auch kommentiert und war eigentlich eher bei 5 Minuten, weil auch mit der Vorgeschichte, was wir schon hatten in dem Turnier und wie gepfiffen wird und wie die Regel ausgelegt wird, also Fjalla gegen Gourley, gegen Cousins im Gruppenspiel der Schweizer gegen die Kanadier, fand ich jetzt nicht so viel anders als den und der gab 5 Minuten.
Ja, absolut. Für mich waren es ganz klare 5 Minuten. Und ich glaube, du hast es in den 10 Minuten heute schon gesagt. Es fällt nach 4 Sekunden sofort in der Überzahl das Tor. Und dann hättest du theoretisch noch 4 Minuten und 56 Sekunden.
Saustark gerechnet.
Was denn?
Saustark gerechnet. 5 Minuten minus 4 Sekunden. Wahnsinn. Stark.
Ja, wie das drauf hat, weißt du? So, und dann hättest du noch, also sagen wir mal ganz grob für die schlichten Gemüter unter uns, die am anderen Ende...
Knapp fünf Minuten
hättest du noch gehabt.
Hast du immer noch knapp 5 Minuten, sorry.
Nee, aber mal ernsthaft, stell dir mal vor, du schießt dann noch das 2-2. Dann weiß ich nicht, wie das Spiel geht, denn Nico Sturm hat ja auch völlig zu Recht gesagt, bei dem ging das Gedankenkarussell wieder los und das ging's wirklich, ne? Ich habe Romagnosi auch danach gefragt, der hat so ein bisschen runtergespielt und nein, und jetzt ist ja auch überall zu lesen, dass die Schweizer eben nicht wie in den vergangenen Jahren eingebrochen sind, sie haben ja so einen Mentalcoach und ehemaligen Profi-Wrestler, der die jetzt darauf vorbereitet hat, das war ja ganz wichtig und Patrick Fischer, der Trainer hat ja vorher auch gesagt, ja, wir sind jetzt weiter und reifer und letztes Jahr sind wir so zusammengebrochen nach dem Torwartfehler da in Riga und jetzt sind wir so viel weiter und das wird man sehen, jetzt hat man es ja auch gesehen. Ich weiß trotzdem nicht, was passiert wäre, wenn es die korrekterweise 5 Minuten gegeben hätte und Deutschland hätte 2 Powerplay-Tore gemacht, ob das Spiel nicht dann wieder komplett gekippt wäre.
Gegen das, ja, wie schon von uns thematisiert, schwache Penalty-Killing der Schweizer, ja, das, was sie in der Defensive sonst so auszeichnet, dass sie immer ein gutes Gefühl dafür haben, wann sie aggressiv draufgehen können und wann sie sich auch zurückziehen sollen in die neutrale Zone beim Aufbau, das fehlt ihnen irgendwie in Unterzahl, also da gehen sie trotzdem dann auch oft in diese enge Box, aber trotzdem erlauben sie die Querpässe.
Es gab ja direkt danach noch eine Überzahl wegen zu vielen Spielern auf dem Eis und da gab es ja Anfang des letzten Drittels noch eine, weil es ja noch so einen Schuss ins leere Tor nach dem Abpfiff gab. Das heißt, die Deutschen hatten ja noch weitere Übersituationen und gut, da fehlten jetzt vielleicht die ganz großen Abschlüsse. Ich finde, da wurde mir ein bisschen zu viel außen rum gespielt. Da habe ich auch gedacht, such doch mal ein bisschen mehr den Weg. Stimmt natürlich, was du sagst. Die Schweizer haben sich sehr kompakt zurückgezogen, sind nicht so aggressiv draufgegangen, haben entsprechend keine Lücken gelassen. Aber der ein oder andere Schuss mehr einfach mal versuchen. Also, ne, ich bin keiner, der hier schießen, 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 brüllt die ganze Zeit, ne. Aber wenn du irgendwie eine Minute am Stück außen rum spielst, ohne einmal zu schießen, ne, ich mir, dann zieh auch einfach mal ab. Vielleicht wird der ja dreimal abgefälscht, so wie bei dem Tor, über das wir nachher noch sprechen.
Dass wir gelernt haben, glaube ich, und auch weiterhin lernen müssen mit der größeren Verantwortung, mit den größeren Erwartungen, die wir auch an uns selbst haben, ja nicht nur von außerhalb, dass wir lernen, damit umzugehen und damit zu spielen, mit einer Favoritenrolle in bestimmten Spielen. Jetzt mal USA, Schweden ausgenommen, wo wir 2 Tafelspiele hatten, dass wir uns sehr, sehr gut mit der Verantwortung umgegangen sind. Und das ist auch kein Prozess, der jetzt von einem Jahr aufs andere abgeschlossen ist, sondern der wird noch lange andauern. Und trotzdem glaube ich, dass wir uns sehr, sehr gut verkauft haben. Also ich bin sehr stolz auf Teams.
Nico Sturm zur gestiegenen Erwartungshaltung und auch dem Umgang der Mannschaft damit, ja, war ja früh im Turnier auch Thema, ja, nach den Niederlagen gegen Schweden und gegen die USA, der Rucksack, von dem Moritz Müller gesprochen hat, ja, der, wo Harry Kreis dann gesagt hat, ja, wenn man über diesen Rucksack immer wieder spricht, also Rucksack Silbermedaille von vor einem Jahr, dann wird der wieder schwerer, aber ja, ich finde schon, dass Deutschland dann gut damit umgegangen ist in der restlichen Gruppenphase, weil es waren ja dann ausnahmslos souveräne Siege. Und dann hast du halt wieder dieses K.O.-Spiel und deswegen sage ich, ist es vielleicht doch ein kleiner Schritt nach vorne, denn wir brauchen jetzt nicht mehr groß diskutieren, erreicht Deutschland das Viertelfinale, sondern davon ist fast auszugehen bei so einem Turnier. Und dann haben wir trotzdem, und das ist wie vor 1-2 Jahren oder vor 3 Jahren, hast du halt ein Viertelfinale, das du jederzeit verlieren kannst, weil dann kommt einer der Größeren oder die Schweiz auf Augenhöhe oder vielleicht ein bisschen drüber. Und das ist halt dann das K.O.-Spiel, das du gewinnen musst, um in die Medaillenrunde einzuziehen. Und so wird es auch die nächsten Jahre sein. Da wird sich nichts dran ändern.
Ja, sehe ich genauso. Und ich finde auch wirklich, dass diese Mannschaft sich gut präsentiert hat, dass sie mental stark war, weil du hättest ja gerade nach diesen beiden Niederlagen auch wirklich auseinanderbrechen können. Ne? Und wir haben schon mal drüber gesprochen, haben sich zusammengesetzt, einmal mit Trainer, einmal ohne Trainer, haben offen angesprochen, was echt für eine gute Kabine spricht. Und dann haben sie wirklich sehr souverän gespielt, haben direkt krasse Antwort gegen Lettland gezeigt mit dem 8-1, immerhin der Bronzemedaillengewinner von vor einem Jahr, darf man bitte auch nicht vergessen. Auch die Spiele danach waren echt gut und auch wenn natürlich der Anfang jetzt gegen die Schweiz enttäuschend war, auch da haben sie mental wirklich es geschafft, wieder im Spiel anzukommen, haben auf einmal das Spiel gemacht. Gut, die Schweizer haben sich auch zurückgezogen, haben dann nicht mehr ganz so hart vorgecheckt, aber du hättest ja auch da schon ein 3-0, 4-0 dann später noch kassieren können, haben sie nicht gemacht. Also deswegen finde ich auch absolut gutes Turnier der deutschen Mannschaft. Ne? Also Moritz Müller hat ja auch zum Beispiel gesagt, ihr, oder nicht ihr, aber man erwartet jetzt irgendwie automatisch, dass Deutschland immer ins Viertelfinale kommt. Und man muss trotzdem sehr, sehr viel dafür tun. Jetzt spielt ihn natürlich auch in die Karten, dass wenn du einmal gut warst, hast du auch nicht mehr so viel gute andere Gegner in der Gruppe. Auch Stichwort Russland ist nicht dabei, dann wird das natürlich auch nochmal anders aussehen. Ist alles klar. Aber ich finde trotzdem 5 Viertelfinal, Einzüge in Folge plus halt 2 Halbfinals. Das kann sich wirklich sehen lassen. Das ist eine ordentliche Entwicklung.
Ja, und die Schweizer, die sind wieder einmal im Halbfinale und da hören wir auch die Erleichterung bei Romagnosi.
Ich glaube, diese Hürde war für uns sehr wichtig, gegen ein super Team wie Deutschland. Und jetzt ein bisschen holen und dann schauen wir morgen auf, wenn das wir treffen.
Das war nach dem Spiel gegen Deutschland, also da wussten die Schweizer noch nicht, gegen wen sie spielen. Es ist Kanada wieder geworden, 6:3 im Viertelfinale gegen die Slowakei. Und Bernd, das Duell Schweiz gegen Kanada gab schon in der Gruppenphase und das war wirklich eins auf Augenhöhe. Ne? Also wo die Kanadier 3 Überzahltore geschossen haben, da waren wieder die Special Teams Faktor, aber die Schweiz hatte zwischenzeitlich noch einen Penalty. Die haben eben diese 5+ Spieldauer bekommen gegen Fiala. Da haben sie noch geführt zu diesem Zeitpunkt. Damit war die erste Reihe auseinandergerissen. Also ja, ich traue den Schweizern zu, dass sie die Kanadier packen.
Absolut. Und das war, finde ich, bisher auch so das spektakulärste Spiel dieses Turniers, abgesehen vielleicht von Slowakei gegen USA, wo es ja unglaublich gerumpelt hat. Aber in Gruppe A, fand ich, war das beste Spiel. Und ich glaube auch, die Schweizer werden sich da auf gar keinen Fall verstecken müssen. Also erstens kommen sie natürlich jetzt wirklich befreit an. Also nicht, dass jetzt aller Druck weg wäre, nur weil sie einmal Deutschland geschlagen haben. Ne? So die Erwartungen sind schon, Deutschland war jetzt erstmal nur eine Hürde, eine kleine Etappe und das große Ziel ist noch vor uns. Das ist auch klar. Aber ich glaube nicht, dass sie in das Spiel gegen Kanada gehen müssen und denken, scheiße, wie sollen wir gegen die bestehen? Weil du hast richtig gesagt, die Kanadier haben im Powerplay getroffen. Dann war ja ein Powerplay die 5-Minuten-Strafe, die gab's da nämlich in dem Spiel. Und wenn Herr Fiala sich diesmal und Fiala ist ja auch noch dann raus, ne? Also nicht nur, dass er 5 Minuten auf der Bank saß oder hätte sitzen müssen, sondern er muss ja auch in die Kabine. Und ohne deinen vielleicht besten Offensivspieler oder mindestens zweitbesten Offensivspieler ist es halt auch nicht mehr ganz so einfach. Ich finde, das ist ein totales Duell auf Augenhöhe, obwohl man natürlich auch sagen muss, dass die Kanadier sich mittlerweile auch besser eingespielt haben. Für die ist das ja immer völlig strange. Die kommen hier hingeflogen, haben vorher nicht ein Spiel gemacht, haben keinen Trainer in dem Sinne, kommen hier zusammen und müssen dann irgendwie direkt Vollgas geben. Deswegen sehen die ersten Spiele auch meistens nicht ganz so gut aus. Mittlerweile ist das auch schon deutlich souveräner. Und deswegen glaube ich, werden die Kanadier auch nochmal einen Schritt gemacht haben. Aber grundsätzlich gehe ich jetzt morgen in die Halle, ohne zu wissen, wie das Spiel ausgeht.
Letztes Jahr ist letztes Jahr, dieses Jahr ist dieses Jahr. Wir fokussieren uns Spiel für Spiel. Wir idealerweise wollten wir auch dieses Spiel gewinnen, aber es war ein sehr umkämpftes Spiel und schlussendlich hat Kanada ein Tor mehr geschossen.
Das war Nico Hischier zu diesem Spiel, also zu dieser knappen Niederlage in der Gruppenphase. Noch einmal, das war das Spiel auf Augenhöhe. Ja, und jetzt die Kanadier schon ein bisschen weiter im Turnier, haben 6 Buden gemacht gegen die Slowakei. Im Viertelfinale haben wir damit gerechnet, dass sie das schaffen. Was sagen wir zu den Kanadiern? Wir hören gleich John Tavares und Connor Bedard. Das sind natürlich 2 große Namen, 2 First-Overall-Picks. Ja. Tavares schon ein bisschen länger her, der hat auch schon 3 Weltmeisterschaften gespielt, aber der hat noch keine Medaille gewonnen. Und Connor Bedard, der hier richtig abgegangen ist, zu Beginn 5 Tore in den ersten 3 Spielen und seitdem auch nicht mehr getroffen hat. Also die Kanadier, die haben hier auch
Der im Viertelfinale nur 30. Stürmer war, ne?
Genau, das ist auch krass. Also die Kanadier haben auf jeden Fall was zu verlieren in diesem Halbfinale. Da denke ich, haben die mehr Druck als die Schweizer?
Nee, das glaube ich nicht. Allein schon, weil die Öffentlichkeit nicht so hinschaut. Ob sie sich persönlich den gleichen oder mehr Druck machen, kann man natürlich nicht beurteilen, weil klar wollen die ja Dinge gewinnen. Aber ich glaube trotzdem, dass der Druck bei den Schweizern ein bisschen höher ist.
Du hast ja mit Bedard und Tavares auch gesprochen. Wir hören mal Conor Bedard zu den Beweggründen, warum er denn dabei ist bei dieser Weltmeisterschaft für Kanada.
I don't know. I mean, it's a great opportunity. I mean, you never know with what guys, the reason they would say no or anything. There's always stuff behind the scenes, so I feel like year by year it's always different. So a really good turnout this year, and you know, of course, with the stuff coming up, Four Nations and Olympics, maybe that could drive it a little bit. But I think just a lot of people want to play in the tournament. I just wanted to come and play for my country and try to win a gold medal. And you know, obviously, I'd love to be on those teams in the next couple of years. But you know, for me, I'm just here to try to help this team win a gold medal.
Das ist es, ne? Also jetzt hat er natürlich auch einen anderen Zugang zu Nationalmannschaften, als sie vielleicht für ihre Generation waren, die noch gar keine internationalen Spiele kannten, wobei er für die aktuellen Generation, das erste Mal war 98, die müssten das mittlerweile alle kennen, aber er hat natürlich auch Riesenerfolge gefeiert mit der U20 und sowas, ne? Und deshalb ist für ihn Team Kanada, glaube ich, noch ein bisschen besonderes oder besonderer als für andere Spieler, die jetzt irgendwie seit 10 Jahren in der NHL spielen und dann seit Jahren auch nicht mehr dieses Trikot getragen haben. Also für ihn ist das schon was anderes, aber natürlich haben wir schon drüber gesprochen, auch viele andere Leute denken sich jetzt, wenn es wirklich so ist, dass diese aktuelle Weltmeisterschaft nicht als singuläres Turnier gesehen wird, sondern irgendwie als Beginn eines neuen internationalen Zyklus mit dem Höhepunkt halt 26 in Mailand, dann will ich schon mal dabei sein. Und deswegen sind ja auch mehr Leute dabei. Wir haben auch schon drüber gesprochen, dass es nicht ganz so die Riesenstars sind, wie es vielleicht bei Schweden, also zumindest in der Breite oder auch teilweise bei den Amerikanern oder natürlich auch bei den Tschechen. Aber die Kanadier haben auf jeden Fall ein heißes Team dabei, um das sie sehr, sehr viele andere Nationen beneiden bei diesem Turnier. Und deshalb glaube ich schon, dass die durchaus in der Lage sind, das Ding zu gewinnen. Weil ja selbst in den vergangenen Jahren, wo die Kader deutlich unprominenter waren, sie das Teil gewonnen haben. Und was sie halt immer können, sie finden irgendwie immer so eine Teamchemie. Ne? Das ist bei den Kanadiern so krass, wie ich eben schon mal gesagt habe. Die kommen hier hin, werden vom Flugzeug ausgespuckt, müssen direkt spielen. Und irgendwie haben die aber alle diese vier, fünf Systeme, diese Grundsysteme im Eishockey, haben die alle im Kopf. Und dann sagt der Trainer, wir spielen jetzt System A, B, C und im Vorcheck machen wir das und Rückwärtsbewegung machen wir das und dann machen wir das. Und dann sagen die, alles klar, machen wir. Und das ist schon nicht so schlecht, muss ich sagen.
Also einerseits anbieten für 2026, andererseits gibt's natürlich was zu gewinnen. Also Bedard hat auch gesagt, er will eine Goldmedaille erholen. Tavares, habe ich schon gesagt, ja, noch keine Medaille bei A-Weltmeisterschaften. Also der hat mit der U20 natürlich gewonnen. Der hat auch eine Olympiamedaille gewonnen mit Kanada. Der hat auch den World Cup gewonnen. Also der hat schon was gewonnen. Aber ja, jetzt schon ein paar Jahre nichts mehr, muss man auch sagen. Also der World Cup war 2016, das ist 8 Jahre her. Also auch da der Beweggrund, nochmal positiv rauszugehen aus der Saison. Und ich glaube auch, mal so ein Turnier nochmal mitzunehmen, auch in Europa und die Stimmung. Hören wir mal John Tavares zur Stimmung in europäischen Stadien oder ganz speziell jetzt in Prag.
It's different. It's different. Certainly, you know, the environment of people standing, jumping, the type of chanting that goes on, it's very different. So unique in their own way. So it's a lot of fun for us to come here and feel that type of energy that a lot of European fans bring and how they embrace the sport and you know, how they interact with the players. That's how they do it, right? So, you know, you really try to enjoy it. It's not something for us as Canadians do very often or have very often. So you try to enjoy it.
Also kennt er nicht so aus Kanada oder aus Nordamerika diese Stimmung oder diese Art einfach, wie Eishockey da ja gefeiert wird und wie die Fans auch anfeuern. Mit den Gesängen ja, zum Beispiel von den Tschechen, die da also dieses Gehüpfe und wie die abgehen, ist ja überragend.
Ja. Ja, und was ich wirklich gut fand, dass er gesagt hat, how they embrace the sport. Ne? Also ihm geht's nicht nur darum, glaube ich, so, dass er es toll findet, wie die ihre eigene Mannschaft nach vorne brüllen und wie die versuchen, irgendwie Einfluss aufs Spiel zu nehmen, wenn man so will. Sondern er denkt sich einfach, das ist ja auch einfach, ja, welches Liebeserklärung, ein bisschen großes, schmalziges Wort, aber zumindest ist es eine Huldigung und eines Feiern dieses ganzen Sports. Und das ist, glaube ich, als Kanadier, der lange nicht in Europa war, dann doch immer wieder was besonders gut. Er hat auch mit den Leafs jetzt mal in Europa gespielt, aber das war ja auch nicht atmosphärisch richtig geil. Deswegen, glaube ich, ist das für den auch so nach dem Motto, ja, wir Kanadier sagen immer, Hockey ist Kanadas Game, wir haben es erfunden und die besten Spieler sind bei uns und bei uns ist der größte Medienhype und die Hallen sind die größten und bla 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 bla. Aber dann kommst du hier hin und siehst, ey, hier wird Eishockey aber auch geil gelebt. Anders als bei uns, aber halt auch auf eine coole Art und Weise. Und das merkt man denen wirklich an, dass das jetzt nicht nur Phrasen sind, die so dahergesagt sind, um den europäischen Reportern irgendwie den Bauch zu pinseln und sagen, ja, ja, ihr seid auch toll oder eure Eishockey-Kultur, sondern ihr sieht das wirklich so. Also du hast es gemerkt, wenn du, auch andere Spieler sind ja dazu gefragt, weil es ja jedes Jahr so, dass die nordamerikanischen Spieler irgendwie nach der Atmosphäre gefragt werden. Und die sind alle immer begeistert.
Das ist das eine Halbfinale. Die Schweiz gegen Kanada, noch einmal ein Rematch aus der Gruppenphase, das die Kanadier mit 3-2 gewonnen haben. Ja, die Kanadier damit nur siegen. Also bis jetzt haben die Kanadier alles gewonnen, zweimal nach Verlängerung, aber sie haben alles gewonnen. Und die Schweizer eben mit dieser einen Niederlage bis jetzt im Turnier in der Gruppenphase gegen Kanada. Und im anderen Halbfinale treffen aufeinander die Schweden und die Tschechen. Und da haben wir ein Viertelfinale bei beiden Spielen.
So ja, das wird so großartig. Ich habe so einen Bock morgen auf dieses Spiel, weil diese Halle wird explodieren. Wird ich explodieren. Ihr müsst wissen, kleine Anekdote. Ich bin ja mit dem Zug jetzt wieder gefahren von Prag nach Ostrau.
Das war der Loftwechsel, ne? Also Ostrava Loft wieder in Prag Loft
genau,
gewechselt.
Genau, ja. So ist es. Also eigentlich fliege ich ja sonst mit meinem Hubschrauber, aber ich habe gesagt, komm, ich tu mal so, als hätte ich Bock aufs Volk und habe mich in den Zug gesetzt. So, und ich treffe am Bahnhof zwei Schweden. Und die sagen, hör mal, weißt du, wo der Zug hier abfährt nach Ostrava? Ich so, ja, ja, ich bin den schon mal gefahren, kommt mit, ich sag's euch. Wir kommen ins Gespräch, die so, hör mal, wir haben keine Platzreservierung. Ist in deinem Abteil weit frei? Sag ich, weiß ich ja nicht. Kommt da einfach mit, dann gucken wir mal. So, wir uns hingesetzt, niemand da, wir zu dritt. So, wir fingen an zu quatschen. Ich dachte, sind ganz normale Eishockey-Fans. Was ist der eine Kollege aber? Der Busfahrer von Rögle. Und dann habe ich mit dem natürlich gequatscht und das ist richtig lustig. Ja, Roger Hansson und Moritz Seider und Felix Schütz und bla bla bla. Richtig nettes Gespräch, richtig gute Jungs. Heute auf dem Rückweg von Prag haben wir uns wieder im Zug getroffen, zufällig. Ich habe mich wieder nebeneinander gesetzt, wieder gequatscht, alles gut, alles gut. Obwohl ich eigentlich drauf hinaus wollte. Auf dieses Spiel dann morgen, dieses Halbfinale. Die Jungs wollen natürlich auch zum Halbfinale gehen. Und das Ding ist ausverkauft, so wie die mir sagten. Ich habe das ehrlich gesagt nicht nachgeprüft. Ich habe es einfach geglaubt, weil ich die Geschichte schön finde. Ach, das ist schön. Krass. Und dann sagt er so, ja, aber es gibt hier so ein Schwarzmarktportal, Ticketpreise ab 500 Euro. Also, kannst dir vorstellen, was da morgen vor der Halle und in der Halle abgehen wird bei diesem Spiel. Und ich habe gerade eben bei Radio Prag, die haben ja auch so eine deutsche Sektion, gelesen, dass das Viertelfinale Deutschland gegen Tschechien gegen USA das meistgeguckte Sportevent der tschechischen Geschichte war. Irgendwie 2,5 Millionen Leute haben das irgendwie geguckt, das Spiel. Und das Land hat hier irgendwie 10 Millionen Einwohner. Das heißt, jeder vierte Mensch in diesem Land hat dieses Viertelfinale schon geguckt unter der Woche. Was meinst du, was hier morgen, einem Samstagmittag in Prag, Heim-WM Tschechien gegen Schweden abgehen wird?
Wir halten fest, Bernd liest Radio Prag. Ja, der kann Radio lesen, das kann der.
Ja, Herr Fetzer, es gibt durchaus Radiosender, die auch mal Texte veröffentlichen auf ihren Homepages, ne?
Homepage. Ja, kennt er auch schon. Wahnsinn, der Mann ist fortschrittlich.
Future ist er.
Also das ist das eine, was wir festhalten. Das andere wird ein geiles Halbfinale zwischen Tschechien und Schweden. Und wir halten aber auch fest nach dem Viertelfinale, so eine K.O.-Runde, da kannst du schnell K.O. gehen. Ne? Also die Tschechen mit einem Doppelabfälscher, Schuss von Spacek, der geht dann an den Schläger von Brock Nelson. Der Schläger bricht, die Scheibe ändert die Richtung und dann geht sie an den Körper von Sacha und dann rein. Das ist das einzige Tor gewesen in diesem Spiel gegen die USA. Shutout von Lukas Dostal und der Puck kann natürlich in die andere Richtung ganz genauso mal schlüpfen für die US-Amerikaner. Dieses Viertelfinale Tschechien gegen die USA, was für mich ein vorgezogenes Halbfinale mindestens, wenn nicht sogar Finale, ja, hätte ja auch sein können. In diesem Turnier, das gewinnen die Tschechen und beim anderen Spiel ist überraschenderweise das aufgetreten, was wir schon so ein bisschen vorausgesagt haben, die Schweden erst in der Verlängerung gegen Finnland durchgesetzt, nachdem die Finnen sogar noch nach dieser schlechten Gruppenphase auf Mikael Granlund verzichten mussten. Emil Lahmi läuft dann heiß im Tor, gar nicht Zetteri, der davor drin war, sondern Emil Lahmi steht zwischen den Pfosten. Hannes Björninen, wer auch sonst, fälscht diesen Puck kurz vor Schluss ab ins Tor. Die Finnen gleichen aus zum 1-1 und dann ist es halt in der Overtime der Mann, bei dem du gesagt hast vor dem Turnier, achtet auf den, auf Joel Eriksson Ek, denn er macht in Überzahl mit einem Abfälscher den Game-Winner für die Schweden.
So ist es. Ich fand trotzdem, das war ein ziemlich Mauerkick. Ich habe mir angeguckt gestern noch in der Halle. Also natürlich lief nebenher auf dem Laptop die glorreiche Fortuna aus Düsseldorf, aber da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Auf jeden Fall, klar, die Schweden haben ein Spiel gemacht, sie hätten früher in Führung gehen können, sie hätten jetzt nicht erst eine Verlängerung gewinnen müssen. Aber das sah jetzt bei weitem nicht mehr so souverän aus wie in den Spielen davor. Und ja, die Finnen haben natürlich auch nochmal einen Gang hochgeschaltet und gerade gegen Schweden sind sie besonders motiviert. Und sie waren auch relativ destruktiv. Eigentlich war diese Druckphase kurz vor Ende mit 6 Mann auf dem Eis, wo der Ausgleich gefallen ist, die einzige, die sie so wirklich hatten, wo ich echt dachte, oh, die Schweden schwimmen jetzt. Sonst sieht das schon sehr souverän aus, wie Dahlin und Karlsson und Hedman und wen sie sonst alles haben, den Puck da hinten raustragen mit so kleinen Pässen oder teilweise mit einem kleinen Antritt noch in einer Körpertäuschung noch um die Leute rum und dann haben sie wieder ein bisschen freies Eis vor sich, entweder für einen Pass oder für ein paar Meter gehen und sowas. Deswegen, ja, die Schweden waren gut und die werden auch gegen die Tschechen wieder gut sein. Aber ich sage trotzdem, so schlecht habe ich die Schweden bei diesem Turnier noch nicht gesehen. Und auch die Kollegen aus Schweden, mit denen ich da unterwegs war, haben auch gesagt, da waren wir jetzt aber doch ein bisschen überrascht, dass wir uns so schwer getan haben. Und dass die schwedische Mannschaft auch bei uns im Zug mitgefahren, wollte ich sagen. Ne?
Da hast du mit den Kollegen gesprochen und nicht Radio Stockholm gelesen?
Nee, da habe ich, hab ich TV Göteborg gehört.
Gesprochen hast du mit Rasmus Dahlin, mit Viktor Hedman und mit Erik Karlsson, den drei Top-Verteidigern der Schweden. Und du hast ja auch gefragt, ob das das Beste...
Du mal all die Millionen zusammenrechnen von den Leuten, mit denen ich diesen Turnier gesprochen habe. Komme ich ungefähr auf deine WM-Gage, glaube ich.
Wahnsinn. Und, du hast sie alle gefragt, ob das beste Spiel war, die beste Mannschaft ist, in der sie je gespielt haben. So. Und Rasmus Dahlin hat zuvor gesagt, ja, aber der ist noch nicht so alt. Erik Karlsson hat gesagt... Nein, weil er hat Olympia gespielt und auch den World Cup gespielt und Viktor Hedman hat das gesagt.
I mean, I won gold in 2017, so it's tough to compare those teams, but I'll let you know next week.
Also, das sagt er dir, ja, am Wochenende.
Ich habe ein Date mit Viktor Hedman, das können wir jetzt festhalten, ne?
Genau.
Wir werden mal mit mir sprechen, oder?
Genau, da sagt er dir dann, ob das das beste Team war, für das er je gespielt hat. Hat auch 2017 schon Gold gewonnen, aber muss auch sagen, 2017, 2018 die Schweden Gold und seitdem haben sie das Viertelfinale nicht mehr überstanden. Ja, jetzt sind sie wieder im Halbfinale.
Nicht mehr beim Viertelfinale.
Genau, da waren sie nicht mal mit dabei, da waren sie nicht mal im Viertelfinale. Und jetzt stehen sie im Halbfinale und ich sage auch, das wird ein richtig, also beide Halbfinals werden richtig geil und Schweden Schweden, Tschechien. Für uns der Top-Favorit nach der Gruppenphase, die Schweden jetzt nach dem vergleichsweise schwachen Spiel gegen die Finnen und dann gegen 6 Tschechen auf dem Eis und 17.000 auf der Tribüne. Vielleicht sind es 15.000, die restlichen 2.000 vielleicht Schweden, aber das wird überragend. Und ich finde auch schon, also diese Aufholjagd der Tschechen gegen Kanada in der Gruppenphase, da ist die Arena schon explodiert. Da ist die kurz vor Schluss mit 6 gegen 4 und 6 gegen 5 noch ausgeglichen.
Stimmt, das war auch eins der geilsten Spiele, hast recht.
Ja, genau, das wollte ich vorher kurz wollte ich dich unterbrechen, aber ich widerspreche dir so ungern. Also das war schon eins der besseren Spiele auch bei diesem Turnier. Dann eben jetzt das Viertelfinale mit 1-0 gegen die USA und jetzt gegen die Schweden. Also was willst du mehr? Klar, Deutschland ist nicht dabei im Halbfinale, aber also Schweden gegen Tschechien und Kanada gegen die Schweiz. Überragende Halbfinalpartien.
Ja, und auch wahrscheinlich die 4 stärksten Teams. Gut, die Amerikaner wären jetzt auch nicht verkehrt gewesen, hätten die sich jetzt durchgesetzt gegen die Tschechien, hätte man jetzt auch nicht gesagt, das ist sonderlich falsch, aber wir freuen uns natürlich, dass die Gastgeber dabei sind, dafür die Atmosphäre ist natürlich immer besser.
Ja, und auch schwierig für die USA jetzt da noch mit dabei zu sein, denn Halbfinale sind halt 4 Mannschaften, ne? Da kannst du halt keine 5 Mannschaften haben.
Deswegen, ich hätte sie gegen die Tschechen getauscht, du Idiot.
So getauscht, ja, tauscht, alles klar. Gut, also, das geben wir uns und dann sprechen wir natürlich nach dem Turnier noch einmal und ja, mittlerweile hat sich ja auch rausgestellt, 10 Minuten Eishockey. Da geht es bei uns dann wieder ab September, Oktober so richtig rund, ne? Wenn dann die Ligen auch wieder laufen, wenn die NHL wieder spielt und vorher natürlich die DL. Und alle, die hier supporten und das auch noch weiterhin tun, die kriegen dann die 10 Minuten Eishockey im September und Oktober, denn wir haben das nächste Level erreicht des Crowdfundings. Vielen Dank dafür. Und konkret an Andreas, der sogar zweimal unterstützt hat. Zweimal jetzt, wow. Da kommt Andreas. Dann Tobias, Johannes, Markus, Martin. Danke an David, an Holger, an Ali und Maximilian. Sie alle haben über startnext.com/WM2024 diesen Podcast, dieses Projekt supportet. Wir danken euch und ja, machen es euch nochmal schmackhaft, wenn ihr jetzt noch weiter supportet. Also jetzt nicht hier mit 3 Cent oder so, sondern schaut mal, was da so im Schnitt gezahlt wird für so den ganzen WM-Podcast. Dann kriegt ihr auch im September und Oktober dann die 10 Minuten Eishockey jeden Wochentag, unsere Eishockey-News, unsere Eishockey-Nachrichten in den Podcatcher bzw. ins Mailfach. Danke an alle, die supportet haben und ja, viel Spaß mit dem Halbfinal- und Finalwochenende. Bis Montag in der Früh oder Sonntagnacht wird es dann. Danke an Bert Schwickerath.
Danke Christoph Fetzer, danke an alle Unterstützer und Unterstützerinnen.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.